Missing Link Original.
Man kann den Kopf in den Sand stecken, aber wir sind doch schon längst unter Attacke. Und wenn man das nicht will und den Frieden bewahren will, dann muss ich leider wieder über Abschreckung reden. Und die muss glaubwürdig sein. Und das kann ich nur europäisch organisieren.
Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte in Österreich. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Journalist, Herausgeber und Host des täglichen Politik-Podcasts Ist das wichtig? Und ich unterhalte mich heute mit Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Die hat nämlich Anfang Mai in einer aufsehenerregenden Rede im Museumsquartier eine ziemlich progressive Vision für die Weiterentwicklung der europäischen Zusammenarbeit der EU skizziert. Unter anderem schlägt sie vor, weitgehend vom Einstimmigkeitsprinzip in der Außen- und Sicherheitspolitik abzugehen, um die Union weltpolitikfähiger zu machen. Aber wird das nicht die Interessen gerade von kleineren Mitgliedstaaten wie Österreich deutlich beschneiden? Über solche Fragen und wo die Verteidigungspolitik der EU ohne die Unterstützung zum Beispiel der NATO hinführen könnte, darüber haben wir uns etwa eine Dreiviertelstunde lang unterhalten. Ich sitze im Außenministerium mit Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, herzlich willkommen.
Frau Ministerin, wir wollen uns in ein paar Minuten über Ihre Europarede unterhalten, über das, was Sie da angeschnitten haben, wie Sie die Europäische Union verändern und voranbringen wollen. Davor fängt ganz offen gesagt, aber traditionell mit einer Transparenzpassage an. Einerseits, wir kennen einander aus der Medien- und politischen Arbeit, aus diversen Interviews und anderen Konstellationen. Und zweitens, Ihre parteipolitische Funktion ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Sie sind Parteichefin der NEOS, also haben Sie eine gewisse Parteinähe, kann man sagen. Ich versuche nicht zu lachen, weil wir das im Vorgespräch kurz angesprochen haben.
Jetzt müssen wir jetzt auch transparent offenlegen. Ja. Ja, weil ich gesagt habe, ich habe manchmal den Eindruck, es wird so wie ein Orden getragen, dass man keine parteipolitische Nähe hat, da wird manchmal gelacht, so quasi, ja, na, eh nicht. Es ist nichts Schlimmes, ich halte das sogar für sehr Wichtiges, auch sich in Parteien zu engagieren, weil unsere Demokratie letztlich auch auf Parteien aufgebaut ist. Aber ja, ich bin NEOS-Chefin, kein Geheimnis, und NEOS-Mitgründerin.
Wunderbar. Nur ganz kurz, um die Transparenzpassage nochmal Transparenz zu halten. Wir wollen das ja gar nicht negativ in Abrede stellen, wir wollen es einfach immer nur klären, weil der Grundgedanke von ganz offen gesagt immer ein Hintergrundgespräch on record war und ist. Und wir da nicht wollten, dass diverse Politikberater, die vielleicht irgendeine Parteinähe haben, sich da verstecken können.
Ist auch gut so.
Warum wir uns heute zusammengefunden haben. Sie haben vor ein paar Tagen, am 8. Mai, eine groß inszenierte Rede, großes Aufgebot, ehemalige EU-Kommissarin, ehemaliger EU-Kommissar, ehemaliger Bundeskanzler, ganze Menge Diplomatinnen, Diplomaten und andere wichtige Personen. Da haben Sie eine große Rede gehalten, wo Sie Ihr Programm für die Weiterentwicklung der Europäischen Union formuliert haben, würde ich sagen. Sie haben da einen 9-Punkte-Plan vorgelegt. Warum dieser große Rahmen, warum dieses große Aufgebot und warum gerade zu diesem Zeitpunkt?
Also zunächst muss ich sagen, dass diese Frage, dass da der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer, der ehemalige Bundeskanzler, zwei ehemalige Außenministerinnen, eine von Benita Ferrer-Waldner, die auch Kommissarin war, da waren, das hat mich sehr gefreut und es war eine unglaubliche Ehre für mich. Also ich habe das durchaus gesehen als mit großer Demut, dass hier, wenn ich eine Rede zu Europa halte, auch solche Größen der österreichischen Politik kommen. Wir haben auch viele Junge eingeladen, selbstverständlich, weil es ja auch um die Zukunft Europas geht. Und es geht um sehr viel gerade. Ich glaube, jeder Mensch, den Familien kriegen wir es auch mit, auch ich mit meinen Töchtern, den beschäftigt derzeit, was in der Welt so los ist und welchen Zustand wir da sehen. Das ist kein schöner. Es ist eine Weltunordnung, die auch Angst macht, ganz viel Verunsicherung bringt und meines Erachtens schon dazu führt, dass man einfach auch sich Gedanken darüber machen muss, was schützt uns eigentlich und welche Rolle soll Österreich in dieser Weltordnung oder Unordnung einnehmen Und welche Rolle soll Europa, die EU in dieser Weltunordnung einnehmen? Das ist eine sehr relevante Frage, die auch extrem dringlich ist, wie man in den letzten Monaten gesehen hat. Und daher, ja, war mir das sehr, sehr wichtig. Außerdem war Europa immer mein Herzensthema. Das habe ich auch ausgeschildert. Auch da war ich transparent, wie ich die Rede gehalten habe.
Welche Ereignisse meinen Sie da? Den Iran-Krieg, die Zollankündigungen und dann Umsetzungen von Trump? Was sind die konkreten Anlässe?
Ich meine kein isoliertes Ereignis, sondern die Summe der Ereignisse. Wir leben in einer Zeitenwende und die ist sicherlich markiert durch, wenn man einen Moment nennen müsste, ich glaube, es wäre eine Verkürzung, dann wäre das sicherlich der russische Angriffskrieg, der Start des russischen Angriffskriegs, der Vollinvasion gegen die Ukraine, da beginnt schon. Rede ich jetzt von 2022 oder beginne ich 2014 bei der illegalen Annexion der Krim? Und dann gibt es oft natürlich den Einwand, dass das nicht das erste Mal ist, dass Völkerrecht so eklatant gebrochen wurde. Das stimmt schon. Aber was wir schon gesehen haben, ist seitdem eine Beschleunigung, eine Erosion dieses multilateralen Systems, also auch des Vertrauens darauf, dass es die Vereinten Nationen gibt, Organisationen gibt, die sich an Regeln halten, die UN-Charta halten und man eben nicht versucht, politische Interessen mit militärischem Zwang durchzusetzen. Ich würde schon sagen, dass auch mit der Präsidentschaft Donald Trumps wir gesehen haben, dass sich das noch einmal beschleunigt hat. Jetzt kommt wirtschaftlicher Zwang dazu und die Frage ist, was machen wir damit? Wollen wir in so einer Welt leben? Ist die gut für uns? Glaube ich nicht. In einer Welt, in der einzelne Schwergewichte wie Bullis am Schulhof, Verzeihung den Ausdruck, aber durch die Gegend gehen und sagen, ich versuche meine politischen Interessen mit militärischem Druck oder mit ökonomischem Zwang, wie zum Beispiel auch Zöllen auszuüben und durchzusetzen, ist Österreich geschwächt, weil wir brauchen als kleines, mittelkleines Land ein regelbasiertes System. Und ich glaube auch persönlich, dass die Europäische Union nicht gut aufgestellt ist in so einer Weltunordnung. Und jetzt ist die Frage, wie können wir unsere Interessen am besten schützen? Weil das ist eigentlich mein Job. Ich glaube an eine durchaus werteorientierte Außenpolitik. Europa ist eine Werteunion, also liberale Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, offene Gesellschaft, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit etc., freie Wahlen. Aber ich glaube vor allem an eine interessensgeleitete Außenpolitik. Wie können wir sicherstellen, dass unsere Interessen in so einer Weltunordnung vertreten sind? Und da ist mein Befund der, wir haben jetzt die Verpflichtung, uns stärker aufzustellen, vor allem in Europa handlungsfähiger aufzustellen, größer, also zu werden, da kann man noch drauf kommen, auf die Erweiterung, stärker zu werden und handlungsfähiger zu werden.
Wenn Sie sagen, Europa muss handlungsfähiger werden, muss stärker in diese Situationen eingreifen können. Sie haben da zwei konkrete Vorschläge, wenn Europa größer werden muss, die Erweiterung zu vereinfachen. Und der andere ist, in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vom bisher geltenden Einstimmigkeitsprinzip abzuweichen. Das sind zwei Vorschläge in diesem 9-Punkte-Plan drin. Reden wir zuerst über die Erweiterungsperspektive, weil ich glaube, dass das relativ mehrheitsfähig ist inzwischen. Heißt das letzten Endes, dass wir Österreicherinnen und Österreicher nicht mehr darüber entscheiden können, wer noch in diese Union hineinkommen soll?
Nein, überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie man dazu kommt, zu diesem Schluss. Aber vielleicht ein bisschen das Bigger Picture. Wir sind unglaublich attraktiv. Die Europäische Union ist eine Macht, weiß nicht, aber wir haben darüber diskutiert, wie man das nennen soll, die seit 1989, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, massiv an Territorium dazu gewonnen hat, ohne einen einzigen Panzer. Und wir sind attraktiv, andere Länder, andere Staaten wollen Mitglied bei uns sein, nicht weil wir sie zwingen, weil wir auf einmal ein Posting machen, wo steht, ab sofort bist du EU-Mitglied, sondern weil wir...
28. Bundesstaat, wie es andere macht.
Ja, das ist immer ganz gut, wenn Sie das sagen, aber es stimmt, ja. Es stehen im Moment 9 Staaten offiziell Mitglied werden zu wollen. Das sind also 5 offiziellen Kandidaten des Westbalkans. Das ist am Papier die Türkei, das ist Georgien, das ist Moldau und die Ukraine. Und wir wissen, Island wird diesen Sommer ein Referendum abhalten ob man wieder Beitrittsverhandlungen aufnehmen will. Und auch die politische Diskussion in Norwegen nimmt Fahrt auf. Am letzten RAB, also am Rat in Brüssel, war auch die kanadische Außenministerin da. In Kanada hat sie mir gesagt, sagen mehr als 60% der Kanadier mittlerweile, Kanadierinnen und Kanadier, sie wollen Mitglied der Europäischen Union sein. Kanada ist wahrscheinlich der europäischste Staat außerhalb Europas. Wir passen natürlich zusammen. Wir haben die gleichen Werte. Wir glauben daran, so wie das auch Mark Carney, der Premierminister, gesagt hat, dass diese Zusammenarbeit von Mittelmächten auf Regeln basiert, sinnvoll ist, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht etc. Das heißt, wir sind wert. Leute wollen bei uns dabei sein. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, wenn wir nicht diese Länder an Europa heranführen, es gibt nicht so ein Ding wie ein Vakuum in der Geopolitik, dann sind andere Mächte dort. Dann habe ich natürlich, wie im Westbalkan, Russland, das ganz massiv versucht, Einfluss zu gewinnen. China macht das anders, aber genauso. Und in neuester Zeit auch die USA. Das heißt, das sind aber unsere Interessen. Das ist unser, wenn man so will, Vorhof. Österreich zählt zu den größten Investoren in allen Ländern des Westbalkans. Und wir brauchen natürlich auch diese Wertegemeinschaft ganz dringend. Also sowohl wirtschaftlich als auch was die Werte angeht, was aber auch die Sicherheitsfragen angeht. Und es gibt uns mehr Gewicht. Das heißt, das sind ganz viele Gründe, warum es in unserem Interesse ist. Ich sage das deswegen, weil die Stimmungslage ist gar nicht so positiv zur Erweiterung in Österreich. Mich überrascht das immer wieder, weil Österreich hat massiv profitiert von jedem Erweiterungsschritt. Also wir waren überall Profiteure davon, vor allem wirtschaftlich. Und das hat Arbeitsplätze gesichert etc. Aber manchmal wird so getan, das ist eine nette Geste. Ja, es ist nett von uns, gütig mit Nordmazedonien oder Montenegro oder Albanien Verhandlungen zu führen, weil die dürfen vielleicht, wenn sie brav sind und Reformen machen, einmal bei uns Mitglied werden. Ich finde, es liegt an uns zu entscheiden, wer das darf und wer das nicht darf. Aber mein Punkt ist, es ist in unserem Interesse. So, es dauert nur sehr lange. Der Gipfel von Thessaloniki, bei dem den Westbalkanstaaten die Beitrittsperspektive gegeben wurde, ist, glaube ich, jetzt 23 Jahre her oder so etwas. Formellen Beitrittsstatus, Kandidatenstatus haben sie später bekommen, aber es ist viel zu lange. Und auch, weil es nicht ernst genommen wurde. Weil manche Staaten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union, so ehrlich muss man sein, zwar gerne die Karotte vor die Nase gehalten haben, aber sich dann abgewendet haben und gesagt haben, naja, also so richtig wollen wir es eigentlich nicht, dass die dabei treten.
Gab auch immer wieder partikulare Interessen.
Ja, das ist natürlich
Griechenland zum Beispiel, die Namensfrage.
Griechenland, Nordmazedonien, Bulgarien, Nordmazedonien, natürlich auch Kroatien, Montenegro, Serbien ist sowieso ein eigener Faktor. Aber wir haben das ja auch erlebt. Wir hätten ja auch theoretisch sagen können, wir blockieren den Beitritt Tschechiens, weil wir haben irgendwie aus der Vergangenheit irgendwie eine Rechnung offen. Ich halte nichts davon.
Österreich hat ja zahlreiche Ausnahmebestimmungen, zum Beispiel bei der Integration in den Arbeitsmarkt hineinverhandelt.
Das sind Übergangsfristen, die halte ich sogar für sehr klug. Das muss ich schon sagen, weil auch das ist ein finde ich, eine Erfahrung. Das sage ich auch. Einer meiner Vorstöße ist ja zu sagen, dieser Prozess muss schneller sein. Und wir brauchen nicht bei 80 bis 150 Entscheidungen Einstimmigkeit. Also es geht ja nicht darum, dass ich sage, am Anfang muss ich entscheiden, ist ein Staat, kann der Beitrittskandidat sein. Und am Ende brauche ich natürlich wieder alle Mitgliedstaaten, die sagen, so, dieser Staat kann jetzt Mitglied werden. Aber ich brauche nicht bei jedem Zwischenschritt diese Einstimmigkeit. Und wie gesagt, das sind teilweise über 100 Entscheidungen. 100 Mal, dass ich eben die Möglichkeit habe, ein bilaterales Thema, das ich halt habe mit einem Land, so zum Thema zu machen, dass ich alles blockiere. Und das bringt uns nicht weiter. Es schadet auch unserer Glaubwürdigkeit. Also das eine ist, da verstärkt die qualifizierte Mehrheit zu nutzen, diesen Prozess auch zu streamlinen. Da gibt es zwei verschiedene Initiativen, die wir auch unterstützen als Österreich. Und das jetzt ist ein neuer Vorschlag von mir gekommen und das ist, diese sogenannte graduelle Integration, die es schon gibt, also die Idee, dass ich sage, ein Land, das verhandelt, das Fortschritte macht, schon bestimmte Politikbereiche, wie zum Beispiel Roaming zu ermöglichen oder SEPA, Single European Payments Area, oder Erasmus. Und das hat die Kommission auch schon aufgegriffen. Es gibt jetzt auch schon diese sogenannten Wachstumspläne für den Westbalkan. Das heißt, es gibt auch schon Anreize über Geld, wenn Reformen gemacht werden. Ich glaube, jetzt muss man weitergehen und auch sektoriell in den Binnenmarkt die Integration ermöglichen. Das heißt, wenn ein Cluster abgeschlossen ist und man auch die Vorbereitungshandlungen gut hat, dass man auch sagt, okay, es ist nicht 0 oder 1, Mitglied oder Nicht-Mitglied, sondern wenn die Fortschritte gemacht werden, dann kann eine schnellere Integration in verschiedenen Sektoren des Binnenmarkts, Energie oder Transport etc. auch stattfinden. Warum? Weil auch das in unserem Interesse ist. Wir zermürben ja nicht nur uns selber, unsere Glaubwürdigkeit, sondern auch die Bevölkerungen in diesen Beitrittskandidatenländern. Aber es ist keine Fastlane und wir werden nicht deswegen unsere Kriterien aufweichen. Aber es ist ein zusätzlicher Anreiz, dass Reformen weitergehen. Nicht? Wir haben natürlich die Frage Serbien. Jetzt gibt es Rückschritte. Wie gehen wir jetzt vor? Es ist immer Carrot oder Stick. Ich glaube, beides braucht man. Ich glaube, eine sektorielle Integration in den Binnenmarkt ist eine wesentlich größere Karotte. Und das Nicht-Auszahlen von Geldern ist ein größerer Stick.
Aber sollte dann ein Land am Ende sich dagegen entscheiden oder, weiß nicht, unter russischen Einfluss fallen, was ja zum Beispiel bei Serbien immer wieder ein Thema ist, kann man so eine partielle Integration dann rückgängig machen, wenn man sagt, hoppla, wir passen doch nicht zueinander?
Naja, grundsätzlich ist das die Frage, die natürlich auch sehr abstrakt, Gott sei Dank abstrakt diskutiert wurde im Falle eines anderen EU-Mitgliedstaates. Was tun wir denn, wenn ein Land nur noch destruktiv ist und blockiert? Ich rede natürlich von Ungarn. Ich sage deshalb Gott sei Dank abstrakt, weil ich immer schon glaube, man darf sich zwar nicht alles gefallen lassen, aber letztlich geht es nicht um eine Regierung, die gerade an der Macht ist, die zugegebenerweise sehr lange an der Macht war und sich auch dort mit allen Mitteln, die uns auch nicht gefallen in den Demokratien, an der Macht gehalten haben. Aber die Bevölkerung hat es ja eigentlich, also Bevölkerungen verdienen eigentlich Regierungen, die ihnen Wege ermöglichen und nicht Mauern bauen. Das ist meine Überzeugung. Aber dieses Risiko ist immer da. Das ist aber, wenn man so will, das Risiko immer in Demokratien da. Es ist so, das muss man, damit muss man leben. Es werden auch nationalistischere Strömungen gewählt werden in den nächsten Jahren. Das darf man nicht naiv sein. Umso wichtiger ist es meines Erachtens, jetzt hier noch Fortschritte zu erzielen. Weil, was ich auch gesagt habe in der Rede, wir sind schon teilweise doppelt bedroht. Ne? Also, also die EU wird von außen unter Druck gesetzt. Man könnte auch sagen, man versucht uns zu zerstören. Weiß ich nicht, aber natürlich, auch den USA wäre es lieber in Zollfragen, das mit Österreich zu verhandeln, mit Frankreich zu verhandeln, mit der Slowakei zu verhandeln.
Die alle nicht das Gewicht haben.
Weil wir alle nicht das Gewicht haben. 450 Millionen Konsumenten haben das Gewicht. Also diese Bilateralisierung. Die verstehen, und Russland versucht es natürlich auch, uns zu spalten, dass es diese Mächte von außen verstehen, dass es sinnvoll ist, uns auseinander zu dividieren, weil sie verstehen, wie stark wir sind. Nationalistische Kräfte in Europa selber versuchen von innen heraus, Europa zu zerstören, die EU zu zerschlagen, weil sie offensichtlich nicht verstehen, wie stark wir durch dieses gemeinsame Europa sind.
Aber ich möchte trotzdem nochmal auf den Punkt zurückkommen. Wenn Sie diesen Vorschlag machen mit dieser sektorellen Teilintegration, aber dann sagen, aber am Ende müssen alle EU-Staaten einer Erweiterung weiterhin zustimmen, wie es bisher gedacht war auch, dann schaffe ich doch vorab eigentlich schon weitgehend Tatsachen, die ich dann schmerzhaft vielleicht wieder rückabwickeln muss. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, wir holen einen potenziellen Beitrittskandidaten schon in Teile unseres Binnenmarkts rein und dann müsste ich das rückabwickeln, wenn die Entscheidung in auch nur einem dieser Staaten gegen den Beitritt
ausgeht. Aber wieso muss ich das rückabwickeln? Meine Idee ist ja, dass ich, wenn in diesem Bereich schon so viel an Reformen weitergegangen ist, dass ich glaube, eine Teilnahme in diesem Bereich am Binnenmarkt ist sinnvoll für beide Seiten übrigens, dann ist das ja ein starker Anreiz. Und dann haben wir ja alle was davon. Es ist ja die Teilnahme am Binnenmarkt. Und by the way, man darf ja nicht vergessen, das ist ein bisschen wie die Situation dann der Schweiz, die ja auch de facto alle Regeln des Binnenmarkts nachvollziehen muss, ohne am Tisch zu sitzen bei den Entscheidungen. Also diese Länder, denen man Zugang zum Binnenmarkt gewährt, und das ist ja weit über die Mitgliedschaft der Europäischen Union hinaus, müssen ja unsere Regeln annehmen, ohne mitentscheiden zu können. Mitentscheiden geht nur, wenn du Mitglied bist. Und da gibt es eben dann schon noch weitaus mehr Kriterien, die erfüllt sein müssen. Alle Reformen, alle Verhandlungskapitel geschlossen und alle EU-27 müssen zustimmen.
Mhm. Weil es mir gerade kommt, ich erinnere mich noch aus früherem politischen Leben quasi, da hat ein Bundeskanzler einen Leserbrief an die Krone geschrieben und lang nicht mehr Bundeskanzler natürlich, und dort versprochen, bei jedem neuen Erweiterungsschritt und bei jeder Vertragsänderung muss es eine Volksabstimmung in Österreich geben. Das ist jetzt nicht kodifiziert in irgendwelchen Gesetzen oder in der Verfassung, aber sollte es in absehbarer Zeit EU-Erweiterungsschritte geben und angenommen die Westbalkanstaaten wären soweit, dass beide Seiten sagen, ja, wir wären dort, wären Sie für eine Volksabstimmung darüber in Österreich oder wäre das etwas, wo die Regierung sagen kann, ja, das machen wir?
Also ich glaube, es gab eine Volksabstimmung, als Österreich der Europäischen Union beigetreten ist. Und seither hat es keine Änderung der Verträge gegeben, die eine Gesamtänderung der Bundesverfassung bedeuten würde. Also rein rechtlich sehe ich gibt es keinen Grund dafür. Also muss es ja ein politischer Grund sein. Und dann kann man auf die Frage stellen, warum schreibt man denn einen solchen Brief? Doch eigentlich, um die EU-Skeptiker abzuholen und zu sagen, nein, keine Sorge, wir machen eh nichts, was ihr nicht wollt. Das kann ich schon verstehen, aber damit ist ein bisschen ein Dilemma der Europapolitik der vergangenen Jahrzehnte beschrieben, nämlich, dass eigentlich Europa immer aus einer innenpolitischen Brille betrachtet wird. Jetzt verstehe ich das. Ich glaube, die größte Aufgabe jeder Bundesregierung ist es, zunächst also fürs Wohl der eigenen Bevölkerung zu sorgen. Aber ich glaube schon daran, dass Europapolitik auch Europapolitiker braucht, die einen bisherigen weiteren Tellerrand haben. Das ist einmal Punkt eins. Das Zweite ist, ich glaube schon, dass wir werben müssen um diese Erweiterung. Also die
auch in Österreich?
Auch in Österreich, na, gerade in Österreich. Und ich habe das auch schon besprochen mit Interessensvertretungen, auch mit der Gewerkschaft, mit der Wirtschaftskammer, mit der industriellen Vereinigung, auch mit Unternehmen. So wie ich gesagt habe, wir gehören zu den größten Investoren am Westbalkan. Unsere Unternehmen sind dort tätig. Das sichert nicht nur Arbeitsplätze vor Ort, sondern selbstverständlich auch in Österreich. Das macht uns reicher. Das sichert unseren Wohlstand. Ich bin der Meinung, dass diese Unternehmen durchaus auch aktiver werben sollten darum, warum es besser ist, wenn man Mitglied wird. Und dieses Werben ist mühsam, ja, weil man muss durch die Lande fahren und einfach versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten, aber auch aufzuklären. Aber ich halte das für lohnend und ich habe den Eindruck, sozusagen in den letzten Jahren ist die Politik immer mehr verkommen zu einer Showbühne, wo es nur noch um Positionierung geht, aber dass man eigentlich diesen harten Weg geht und sagt, eigentlich geht es darum, einzutreten, vielleicht sogar zu kämpfen für das, an das man glaubt, was aber eben auch vor allem im Interesse Österreichs ist. Also es ist ganz simpel. Die Erweiterung der Europäischen Union, speziell um die Länder des Westbalkans, ist im Interesse Österreichs. Das ist jetzt keine Glaubensfrage, sondern ein Faktum. Wirtschaftlich, sowohl in Sicherheitsfragen, also was das Gewicht in der Welt angeht. Und dann ist noch ein dritter Gedanke zur Volksabstimmung generell. Ich bin ein großer Freund von Instrumenten der direkten Demokratie und auch von Bürgerbeteiligung. Das ist der Grund, warum ich bei der Erarbeitung der neuen Sicherheitsstrategie auch so Bürgerversammlungen, Bürgerräte gemacht habe, weil ich glaube, etwas so Fundamentales wie die Frage unserer Sicherheit, das betrifft jeden und ich will das eben gemeinsam mit den Bürgern diskutieren und nicht nur quasi hinter verschlossenen Türen mit Experten. Aber Volksabstimmungen in der Vergangenheit oder Volksbefragungen, da haben wir es auch erlebt, kranken in Österreich immer mal wieder daran, dass sie eigentlich nur als Instrument eingesetzt werden, um vor allem Stimmung zu machen für die eigene Position. Also ja, ich habe da so ein Bauchweh dabei, weil natürlich bin ich ein großer Fan von direkter Demokratie. Aber ich finde, das muss halt in so komplexen Fragen, vielleicht ist das nicht immer das Klügste, auf eine Ja-Nein-Frage hinabzubrechen.
Ich würde da gerne einen kurzen Schnitt machen und zur Außen- und Sicherheitspolitik weitergehen, weil Sie es gerade ansprechen, man kann nicht jedes relativ komplexe Thema immer das Volk auf Ja- und Nein-Fragen herunterbrechen. Einer der, ich finde, kontroversesten Vorschläge in Ihrer Rede in diesem 9-Punkte-Plan ist, dass man das bisher geltende Einstimmigkeitsprinzip bei Entscheidungen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, GASP der EU, aufweicht in Richtung einer qualifizierten Mehrheit, also in die Form, in der die meisten Entscheidungen auf EU-Ebene getroffen werden. was hätte sich denn in den letzten, na sagen wir, 10 Jahren geändert? Wie hätte denn die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik anders ausgesehen, wenn es da nur die qualifizierte Mehrheit gebraucht hätte?
Also zunächst ist es jetzt kein Abschaffen des Einstimmigkeitsprinzips, das ich fordere. Das würde ich vielleicht so plakativ fordern als NEOS-Chefin, aber als Außenministerin werbe ich darum. Ich habe auch aber ausgeschildert, dass das keine Regierungsposition ist, dass wir uns der deutschen Initiative anschließen, Deutschland mit gemeinsam mit 12 anderen oder 11 anderen Mitgliedstaaten, darunter Frankreich und Italien, also auch große Länder, haben einen Vorstoß unternommen, verstärkt die Möglichkeiten zu nutzen der qualifizierten Mehrheit, die schon festgeschrieben sind in den Verträgen. Also auch hier keine Vertragsänderung notwendig, wir müssen nichts ändern, sondern wir hätten die Möglichkeit zur verstärkten Nutzung der qualifizierten Mehrheit. Warum halte ich das für wichtig? Also ich bin ja eine leidenschaftliche Europapolitikerin. Ich möchte auch Österreich sehr aktiv in der EU positionieren und eine starke Rolle für die EU, sehe aber schon, da Monat für Monat nach Brüssel fahrend und an diesem außenpolitischen Rat teilnehmend, wie schwierig das ist, oft einmal auch nur eine Stellungnahme abzugeben, gemeinsam als EU-27. Also wir sind einfach sehr langsam in vielen Fragen. Jetzt wird alles immer schneller. Man muss handlungsfähig sein. Man muss auch eine gewisse Strategiefähigkeit haben. Und die haben wir nicht. Kaya Kallas, das ist die Außenbeauftragte der Europäischen Union, also wenn man so will, eigentlich sowas wie eine EU-Außenministerin, moderiert, hat keine andere Möglichkeit, als 27 Stimmen zu moderieren. Das macht einen nicht entscheidungsfähiger. Und daher glaube ich, dass das eine kluge Initiative ist, die sagt, wenn wir zum Beispiel schon einen Beschluss haben des Europäischen Rates und dann geht es um Durchführungsbeschlüsse, dann kann das mit qualifizierter Mehrheit passieren. Also ganz konkret wäre ein Anwendungsfall, ein möglicher auch der Sanktionsbereich, wo es immer wieder um die Frage gibt der individuellen Listung von Personen, wo man sagt, da gibt es einen grundsätzlichen Beschluss der Staats- und Regierungschefs aller Staaten einstimmig des Europäischen Rats. Wir wollen, dass niemand, der irgendwie diesen russischen Krieg mitfinanziert, da irgendwie profitiert davon. Und dann ist die Möglichkeit, dass man das mit qualifizierter Mehrheit, diese Durchführungsbeschlüsse macht. Ich sehe, das wäre klug, weil es würde uns handlungsfähiger machen.
Jetzt haben Sie zuerst schon angesprochen, dieser Verein der Freunde der qualifizierten Mehrheit. Ist Deutschland dabei, Frankreich, Italien?
Auch die Kleinen.
Also. Ich wollte gerade sagen, das sind eher mal die größeren EU-Staaten. Ja. Besteht da nicht die Gefahr, dass dann, wie es früher auch war, Berlin, Paris, vielleicht noch Rom, vielleicht noch Warschau, sich alles ausmachen, die gemeinsam einen großen Teil dieser qualifizierten Mehrheit schon an Bord haben und gerade Staaten wie Österreich unter die Räder kommen?
Also ich habe jetzt noch nachgeschaut, weil mir ist es lustigerweise auch aufgefallen, wie ich vorher gesagt habe, dass ich jetzt nur die Großen genannt habe, aber wahrscheinlich wollte ich das deshalb sagen, um zu zeigen, dass das schon gewichtig ist. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Mindermeinung, die irgendwie originell ist von der Meindl-Reisinger, sondern das sind schon gewichtige Staaten, aber es ist auch dabei Luxemburg, Belgien, Niederlande, Slowenien, Litauen, Dänemark, Finnland, Rumänien ist auch jetzt größer, Spanien. Also das heißt, es sind auch andere Staaten da dabei. Natürlich, Einstimmigkeit bedeutet, oder anders, Europa ist ein politisches Projekt, das sich dazu durchgerungen hat, verschiedene Politikbereiche gemeinschaftlich zu entwickeln. Das bedeutet, weil wir glauben, dass wir so stärker sind, besser sind, wirtschaftlich erfolgreicher sind etc. Und das ist ja auch so, wir schaffen Frieden, wir schaffen Zusammenarbeit, wir sind wirtschaftlich stärker, wobei wir auf die Wettbewerbsfähigkeit meines Erachtens schon dringend schauen müssen. Also da ist dringend auch, sind auch Reformen nötig. Das heißt natürlich ein Aufgeben von Souveränität. Aber mein Beispiel von den Zöllen vorher zeigt ja auch, dass Souveränität nicht nur rechtlich definiert werden kann, meines Erachtens, sondern auch faktisch. Also bin ich eigentlich souverän gegenüber den USA in diesem Zollkrieg als Österreich? Also souverän im Sinn von nicht rechtlich, sondern kann ich meine Interessen auch wirklich faktisch durchsetzen?
Naja, wir erleben es ja gerade mit der Paketsteuer, die wir nicht mehr einführen konnten, weil es eben ein EU-Thema ist.
Wahrscheinlich eben nicht, genau. So, also das heißt, ich werde ja gestärkt, wenn ich das auf europäischer Ebene habe. Dann bin ich eine große Anhängerin auch von Subsidiarität, die sagt, ich möchte die Entscheidungen dort treffen, wo sie sinnvollerweise getroffen werden. Ja, da muss man aber sagen, in so einer Welt muss ich gerade in außenpolitischen Fragen, auch in sicherheitspolitischen Fragen, das auch besser gemeinsam entscheiden. Also ich glaube, es stärkt uns. Und dann muss man auch fairerweise sagen, der Vorstoß, den ich da werbe, hat ganz viele Safeguards für kleine Staaten. Also ich kann sagen, ich mache nicht mit, aber ich enthalte mich konstruktiv. Davon hat übrigens Österreich schon in anderen Fällen Gebrauch gemacht. Ich kann sagen, ich mache eine verstärkte Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Es müssen nicht alle mitgehen. Auch okay. Auch das hat es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben. Es gibt den Vorschlag einer Notbremse, dass ich die ziehen kann, dass ich sage, nein, da ist jetzt ein so fundamentales Interesse von mir angesprochen, das darf jetzt nicht mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden. Und es gibt auch den Hinweis auf einen anderen Mechanismus, den es schon gibt, den Ioannina-Mechanismus, wonach dann ein gewisser Anteil von Staaten, die zu klein wären, eine Sperrminorität auszudrücken, dann auch noch sagen können, Moment, wir haben da echt fundamentale Themen, ihr könnt das nicht so machen. Also ich glaube, es ist ein kluger und sehr ausbalancierter Vorschlag, der sicherstellt, dass immer dann, wenn wirklich es um fundamentale nationale Interessen geht, das auch gehört werden kann oder muss.
Aber untergraben Sie da jetzt nicht gerade die Position, die Sie uns gerade skizziert haben, dass Europa handlungsfähiger werden muss und eben nicht jedes Mal um Zustimmung aller werben muss? Ich meine, natürlich, diese Ausnahmen in der Fiktion sind alle 27 Mitgliedstaaten total verantwortungsvoll und sagen, okay, wir haben ja auch Interesse, dass das alles funktioniert. Nur wie gerade die Ära Orban die letzten 2-3 Jahre agiert hat, zeigt eben, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Wäre es da nicht gescheit, solche Safeguards rauszuziehen und zu sagen, okay, wir machen das generell in qualifizierter Mehrheit?
Ich brauche jetzt einmal alle Mitgliedstaaten, die dem zustimmen, dieser Vorgangsweise. Das heißt, man muss darum werben. Ich muss innerhalb der österreichischen Bundesregierung, oder nicht nur, eigentlich muss ich innerhalb der österreichischen Bevölkerung darum werben, dass ich sage, das macht uns nicht schwächer, sondern das würde uns stärker und handlungsfähiger machen. Ich glaube, wir haben gute Argumente dafür, weil ja diese Verunsicherung da ist und jeder spürt, eigentlich dauert das alles schon sehr langsam in der EU. Und während irgendwie die USA von heute auf morgen Entscheidungen treffen, nicht immer die richtigen in den letzten Monaten nach unserem Erachten, ringt Europa und ist wieder mal nicht da. Das ist so, das ist, was ich höre. Und Europa tut wieder mal nichts und so. Das tut mir auch weh, weil natürlich, glaube ich, diese Handlungsfähigkeit wichtig ist. So, also ich werbe drum, aber ich verstehe auch das Argument, dass man, wenn es um fundamentale Interessen geht, nicht will, dass einfach andere über eine Minderheit drüber fahren. Und daher möchte ich sagen, dass dieser Vorstoß kein Plumper ist, kein sagt Einstimmigkeitsprinzip generell abschaffen, sondern ein sehr ausdifferenzierter, wo man eben sagt, es gibt auch die Möglichkeit, dass man in so einem stärkeren Handlungsfähigkeit Minderheitenrechte, wenn man so will, auch weiter hält. Das ist natürlich ein Trade-off, keine Frage. Aber es ist okay, wenn ich noch in dem Punkt bin, dass ich sage, jetzt werbe ich auch vor allem auch einmal darum.
Ist das schon da vorweggenommen ein Kompromiss, wo man sagt, okay, das ist grundsätzlich eine Position, diese 9 Punkte, wo man sich vorstellen kann, auch wenn sie noch nicht so weit ist, dass jetzt die ganze Bundesregierung irgendwann sagt, ja okay, mit diesen Trade-offs, mit diesen Safeguards für kleinere Staaten, da ist es eine Position, auf die wir alle kommen können. Weil wenn man sich das NEOS-Programm anschaut und die NEOS-Aussagen der letzten Jahre und Jahrzehnte, Vereinigte Staaten von Europa und so weiter, da fällt das ja weit dahinter zurück.
Naja, weit. Also es geht schon genau in die Richtung, das muss man schon sagen. Stärkere Handlungsfähigkeit, ein stärkeres und handlungsfähiges Europa, auch übrigens mit dem Thema Verteidigungsunion, das ich sehr offen anspreche. Ich meine, wir haben miteinander schon in der Vergangenheit zu tun gehabt. Wie viele haben uns immer kritisiert, wie unausgegoren das ist, wenn man sagt, man will ein europäisches Heer. Und jetzt sagen ganz andere Länder auch, zuletzt Spanien, wir brauchen eigentlich eine europäische Streitkraft und wir brauchen eine gemeinsame europäische Verteidigung. Also da tut sich ja was, da verändert sich ja auch die Einstellung der Österreicherinnen und Österreicher dazu. Ich glaube, es geht genau in die richtige Richtung. Und deckt aber natürlich, ist ein glaubwürdiger Weg nach vorne. Und jetzt vielleicht nochmal zu diesen 9 Punkten. Mein Ziel war es, nicht nur zu sagen, 9-mal, wir müssen, da bräuchte man, wir sollten doch und es wäre schön. Sondern eigentlich, dass ich sage, wir müssen, aber von diesem Müssen wegkommen zu Taten. Weil wir reden schon viel zu lange.
Das ist ein relativ konkretes Programm.
Genau. Und ich habe gesagt, ich präsentiere neun Punkte, wo ich konkrete Initiativen setze. Und in dem konkreten Fall gibt es eine Initiative, nämlich von 12 EU-Mitgliedstaaten, ausgehend von den Deutschen. Und ich hätte gerne, dass sich Österreich dieser Initiative anschließt. Dann ist es ein 13. Mitgliedsland, das sagt, ja, nutzen wir verstärkte qualifizierte Mehrheit. So wie auch in der Initiative zu dieser Integration in den Binnenmarkt bei der Erweiterung, ich jetzt auch schon einige Länder, nämlich die Tschechische Republik, Italien, die Slowakei und Slowenien, dafür gewonnen habe, dieses Papier zu unterstützen. Das ist die sogenannte Friends of Western Balkans Gruppe, also die Freunde des Westbalkans, wo ich eben geworben habe. Und die unterstützen das schon. Und das meine ich eben. Ich will nicht nur Reden halten und sagen, was wir alles müssten, sondern ich will weiterkommen. Und wenn man weiterkommen will, dann muss man auch die Ängste adressieren, die da sind, und die muss ich auch ernst nehmen. Und das eine große Angst ist, dass wenn dann ein kleines Mitgliedsland bei fundamentalen Fragen überfahren wird, dass das letztlich zum Zerfall der Europäischen Union führt. Ich glaube es nicht, muss ich sagen, aber ich verstehe es und ich denke, diese Initiative, die trägt dem Rechnung.
Mhm. Was auffällig war nach dieser Rede, ich meine, es gab die erwartbare Reaktion der FPÖ, die sagt Rücktrittsgrund und sie ist Landesverräterin und alles ist total überraschend.
Die FPÖ ist besonders konstruktiv die letzten Monate unterwegs, das habe ich auch heute wieder gemerkt. Es ist einfach nur noch ein Geschimpfe und Niedergemache, es ist halt nichts Positives mehr.
Das war der weniger überraschende Teil, was ich überraschend gefunden habe. Es gab jetzt keine große Reaktion, die ich bemerkt hätte, seitens der Koalitionspartner, also seitens der ÖVP aus dem Kanzleramt drüben und aus der SPÖ, die jetzt groß gesagt hätten, na, das geht überhaupt nicht, das geht uns viel zu weit. Gab es da vorab schon irgendwie Gespräche, dass sie gesagt haben, hey, okay, das würde ich sagen und schauen wir mal, was draus wird, oder haben sie das into the blue rausgeschossen?
Gut, einige Sachen sind ja sogar in einem Kontext entstanden. Also das Eintreten für eine verstärkte Souveränität und Autonomie in Verteidigungsfragen in Richtung einer europäischen Verteidigungsunion ist jetzt nichts Neues. Wir haben gleich nach Amtsantritt, relativ bald danach, im April letzten Jahres, einen Ministerratsvortrag gemacht, wo wir klar gemacht haben, da passiert gerade viel auf europäischer Ebene und dann ist immer die Frage, wie hält es jetzt der Österreich? Wie gesagt, wir sind ein verlässlicher Partner bei der Weiterentwicklung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und auch ein aktiver Partner. Und wir übernehmen hier auch unsere Verpflichtungen. Das ist gar nicht neu. Österreich ist weit aktiver, als das vielleicht viele glauben. Wir halten uns da nicht raus, sondern wir übernehmen Verantwortung, auch in EU-Missionen, auch bei bestimmten gemeinsamen sozusagen Projekten in der GSVP etc. Also wir sind aktiv, wir sind hier verlässlich und wir sehen auch unsere Verantwortung mitzuwirken. Auch hinsichtlich der Beistandsverpflichtung. Es ist völlig klar, dass das auch für uns gilt. Offen ist die Frage des Wies. Und der Bundeskanzler, den habe ich sogar zitiert, hat selber in seiner Rede gesagt...
Kein blinder Fleck in der Landschaft.
Genau, Österreich darf kein blinder Fleck in der Sicherheitslandkarte Europas sein. Und ich sehe das genauso. Und übrigens, die Österreicherinnen und Österreicher sehen das mehrheitlich mittlerweile so. Weil das ist immer diese Diskussion, die sofort dann runtergebrochen wird auf Neutralität, ja oder nein. Das ist es aber nicht. Wir haben die Möglichkeit. Wir sind durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, haben wir natürlich uns dieser gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik auch verpflichtet. Und innerhalb der EU sind wir solidarisch. Wir sind ja auch auf Solidarität angewiesen. Ich habe irgendwo die Zahlen, die sind nämlich bemerkenswert, auch wie die Österreicher das sagen. Da gibt es nämlich dann immer die sagen, ja, das ist ein Trittbrettfahrertum. Das tut mir immer ein bisschen weh, weil es uns so schlecht dastehen lässt. Aber das finde ich eben unfair, weil wir unseren Beitrag leisten und weil auch die Österreicher mittlerweile sehr stark sagen, ja, hier habe ich das, europäische Solidarität. Also soll Österreich im Fall eines Falles militärische Hilfe von, das vielleicht auch noch sagen, es wird immer sehr sofort auf militärische Hilfe das Ganze und Beistand runtergesummt. Das ist aber eine Komponente. Wir haben jetzt gerade auch eine Übung gehabt auf europäischer Ebene. Was heißt denn diese Beistandspflicht? Da hat sich auch Österreich, habe ich mich sehr stark gemacht dafür, dass wir das machen, diese Operationalisierung. Da ging es jetzt eher um Cyberfragen und die Frage, wie wir hier, da geht es nicht immer um militärischen Beistand, geht auch um Mobilität zum Beispiel oder auf Unterstützung. Aber jetzt sind wir hier bei der wirklichen Hardcore-Frage der militärischen Hilfe an Österreich. Da sagen so jetzt 40+46% ungefähr, also 86% der Österreicher, ja, wir hätten gerne militärische Hilfe von außen an Österreich im Fall eines Falles. Also bitte, bitte andere EU-Staaten, kommt uns zu Hilfe. Aber auch bitte über 56% der Österreicher sagen, selbstverständlich müsste im Fall eines Falles auch Österreich militärische Hilfe leisten. Jetzt werden wir nicht die Ersten sein, die quasi Truppen stellt. Aber wie ich schon gesagt habe, auch militärische Mobilität ist ein wesentlicher Beistand. Es tut sich ja was. Man sollte sich nicht immer so treiben lassen, auch von der FPÖ oder von manchen, die sagen, das ist ein Verrat und die Österreicher wollen das gar nicht. Ich habe auch in den Bürgerforen die Erfahrung gemacht, dass die Österreicher sehr gut einschätzen können, was für eine aktuelle Bedrohungslage da ist. Und die sagen, ja, wir müssen wehrhaft sein in Österreich, wir brauchen ein gescheites Bundesheer, aber wir machen das besser auch in Europa und sehen das aber nicht als Aufgabe der Neutralität. Die will man nicht aufgeben, weil man damit auch verbindet das Eintreten für Friedensarbeit, für Friedensdiplomatie. Ich mische mich nicht in Konflikte außerhalb ein und das ist völlig in Ordnung. Also das würde ich ganz genauso sehen. Warum sollten wir uns jetzt in irgendwelche Konflikte einmischen? Wobei ich sagen möchte, wir waren immer nur militärisch neutral und nie politisch. Auch das ist ein Missverständnis, das die FPÖ gerne propagiert.
Gerade die letzten Jahre in Hinsicht auf die Ukraine hat sich Österreich ja sehr unterstützend gegenüber einer Seite der Ukraine verhalten.
Ja, aber auch davor haben wir Kriegsverbrechen genannt, haben gesagt, wenn es eklatante Brüche des Gewaltverbots gegeben hat. Wir haben Kriege verurteilt davor und haben gesagt, da können wir jetzt gar nichts dazu sagen, das ist, da sind wir jetzt neutral, das ist doch Blödsinn, das haben wir nie gemacht.
Aber auch wenn das nicht die Diskussion ist, die primär Österreich führen kann oder will, natürlich ist, wenn Sie sagen, diesen Artikel 42.7, diese Beistandspflicht, auch militärische Beistandspflicht mit Leben zu erfüllen, dann wird Österreich, die Bundesregierung, auch irgendwann sagen müssen, was passiert, sollte, Gott behüte, wir wollen es alle nicht, irgendwann einmal, weiß nicht, Russland das Baltikum angreifen oder irgendwas. Und Sie sagen, Österreich ist ein verlässlicher Partner, aber wir schummeln uns da bisher irgendwie herum, zu sagen, was wir dann machen.
Das sehe ich eben nicht. Also das ist eben der Punkt, das sehe ich eben nicht. Wir schummeln uns eben nicht herum und diese Bundesregierung schummelt sich auch nicht herum, sondern sie sagt das auch ganz klar, weil wir an verschiedensten Programmen auch teilnehmen. Ja, ich finde, das muss geklärt werden auf europäischer Ebene zunächst einmal, weil natürlich sich da sehr viele als NATO-Mitgliedsländer auf die NATO verlassen. Jetzt muss ich da vielleicht auch was sagen, weil das ist ja so etwas, was ich immer wieder, was mir vorgehalten wird, ja, das ist die NATO-Beate. Das ist also gern das Branding.
Der FPÖ, muss man sagen, ja.
Was ich ja insofern absurd finde, weil keiner so verlässlich seit so langer Zeit eintritt für eine souveräne europäische Verteidigungsfähigkeit, sogar samt EU her. Jetzt, wie gesagt, ich verstehe, wir sind da sehr viel dafür kritisiert worden in der Vergangenheit, weil natürlich auch die Frage, es gibt die NATO und die meisten verlassen sich auf die Beistandspflicht des Artikel 5.
Die Europa ja auch sehr lange sicher gehalten hat.
Die Europa auch Österreich übrigens sicher gehalten hat, de facto. Jetzt ist die ganz entscheidende Frage, ist diese Partnerschaft mit den USA verlässlich genug? Also ist das, im Fall des Falls kommt es immer darauf an, kann ich im Ernstfall darauf vertrauen, dass dass zu diesen Beistandsverpflichtungen stehen und nicht beginnen zu diskutieren darüber nein und weiß nicht und eigentlich nicht. Und wir sind nicht NATO-Mitglied, daher finde ich, das müssen NATO-Mitglieder primär diskutieren, aber Gewichtige sagen, wir brauchen was Europäisches, wir brauchen die Unabhängigkeit von den USA. Und das werden wir auch weitersehen, auch wenn der Präsident der Vereinigten Staaten nicht mehr Donald Trump heißt. Die USA wollen nicht mehr zahlen für die Verteidigung Europas. Und ich will, dass wir das eigentlich in Europa auch selber organisieren. Dann sind wir nämlich auch dadurch souveräner. Da ist viel passiert. Und ich glaube, wir müssen diese Schritte gehen und da auch verlässlich sein. Und jetzt noch das Letzte zum Thema Beistandsverpflichtung. Letztlich geht es um etwas, das ich mir nie gedacht hätte, dass wir wieder drüber reden müssen, aber das ist Abschreckung. Ich kriege oft den Vorwurf der Kriegstreiberin. Und das tut mir unendlich weh, gerade weil ich 3 Kinder habe. Weil ich mir wirklich Sorgen mache, dass die in einer ganz anderen Welt aufwachsen und nicht darauf bauen können, dass die jetzt die Jahrzehnte in Frieden haben, weil halt wir angegriffen werden. Auch nicht konventionell von mir aus, aber mit Spionage, mit Cyberattacken, mit Desinformationskampagnen. Man kann den Kopf in den Sand stecken, aber wir sind doch schon längst unter Attacke. Und wenn man das nicht will und den Frieden bewahren will, dann muss ich leider wieder über Abschreckung reden. Und die muss glaubwürdig sein. Und das kann ich nur europäisch organisieren. Nicht, weil ich es will, sondern weil ich es als Szenario, als Abschreckungsszenario brauche, damit ich den Frieden für meine Kinder bewahre.
Ich persönlich sehe das ja ganz genauso. Aber die Frage ist schon, als Österreich Mitte der 90er über die EU-Mitgliedschaft abgestimmt hat, da hat man viel über den Binnenmarkt gesprochen und wie viel Österreich profitieren würde und alles. Glauben Sie, war von der damaligen Volksabstimmung der Bevölkerung bewusst, dass sie da irgendwann einmal die Entwicklung zu einem Verteidigungsbündnis hin mit, wie Sie es beschreiben, hin mit beschließt?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ja damals, ich war damals 17, als Österreich der Europäischen Union beigetreten ist. Das ist deshalb wichtig, weil meine älteste Tochter jetzt 17 ist. Und das für mich ganz wichtig war. Es war auch wie ein Durchlüften, wenn ich ehrlich bin. Es war ganz ein Öffnen und es war eben auch, wie ich vorher gesagt habe, mehr an Chancen, mehr an Freiheit und durchaus auch ein Reformturbo einmal in diesem bisschen so aus jugendlicher Sicht so angestaubten Land. So, war schon gut. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es viele versichern, dass man das wahrscheinlich hätte auch schon offener diskutieren müssen. Interessanterweise spätestens dann, als man dann auch die entsprechenden Regelungen in der Bundesverfassung geändert hat, auch mit 2/3 Mehrheit. Also ich rede jetzt da, das ist ein bisschen rechtlich oder juristisch, aber es gibt dann eben, alle sagen, das ist mit der Verfassung nicht im Einklang, das stimmt nicht. Artikel 23 J unserer Bundesverfassung, unseres Bundesverfassungsgesetzes sagt ganz klar, dass wir da teilnehmen.
Im Rahmen der europäischen Verteidigungspolitik teil sein können. Das ist keine rechtliche Frage, das ist eine politische Frage. War das von dieser Volksabstimmung damals mit erfasst und kann man das der Bevölkerung zumuten, dass man sagt, okay, damals hat die Bevölkerung diese Entscheidung getroffen und damit treten wir diesem Verteidigung oder entwickeln wir das weiter in Richtung eines Verteidigungsbündnisses, das wir zur Abschreckung brauchen?
Ich glaube, es ist wichtig, jetzt darüber zu diskutieren und das tue ich mit der Bevölkerung auch. Wie ich gesagt habe, wir haben diese Bürgerforen gemacht. Ich fand die extrem gut, weil sie ein konstruktiver Rahmen waren. Sie war durchaus kontroversiell. Also es ist jetzt, wir haben ja wirklich da einen repräsentativen Querschnitt eingeladen. Es ist nicht so, dass da alle einer Meinung waren, ganz im Gegenteil. Aber ich habe das Gefühl gehabt, es ist eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Und diese Auseinandersetzung, ich habe dann auch das Feedback bekommen, die Leute haben diskutiert am Mittagstisch mit den Eltern, mit den Kindern, mit den Geschwistern, was heißt eigentlich Sicherheit. Und da bin ich voll und ganz der Meinung, wie gesagt, rechtlich können wir das. Es ist, wir müssen nichts ändern. Es ist in unserer Verfassung verankert und wir tun es ja auch schon sehr lange. Warum vergangene Regierungen nicht darüber gesprochen haben, muss man, glaube ich, eher vergangene Regierungen fragen. Ich bin immer der Meinung, dass man werben muss, dass man sagen muss, was ist, und auch die Dinge auf den Tisch legt und auch Vertrauen darauf kann, dass die Bevölkerung das sehr, sehr gut einordnen kann.
Frau Ministerin, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Und das war's mit der heutigen Folge, ganz offen gesagt. Wenn euch solche Gespräche gefallen, dann habe ich frohe Kunde für euch. In den vergangenen Monaten habe ich immer wieder mit Ministerinnen und Ministern und den Staatssekretären über einzelne sachpolitische Themen gesprochen. Ich verlinke euch einige dieser Gespräche in den Shownotes. Zum Beispiel habe ich mit Finanzminister Markus Matterbauer über die Budgetsanierung gesprochen oder mit Integrationsministerin Claudia Bauer über das angedachte Kopftuchverbot an Schulen. Links dazu findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und zum Schluss noch eine Bitte, ihr kennt das schon, Podcasts wachsen vor allem dadurch, dass man sie empfohlen bekommt von Leuten, die ähnliche Interessen haben, die einen bestimmten Podcast gut finden. Und insofern würde ich mich freuen und das Ganze ganz offen gesagt, Team, würde sich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Nicht nur, natürlich auch gerne auf Social Media, aber auch im echten Leben an Freundinnen und Freunde, die ebenfalls an politischen Unterhaltungen mit Substanz interessiert sind. Und damit darf ich mich für heute verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Adieu.
Missing Link.